Also ich betrachte die Scham als eine Art Seismograph. Seismograph zeigt, hier war ein Erdbeben, und so zeigt die Scham, wenn darunterliegende Grundbedürfnisse verletzt wurden.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge soll ein Thema aufgreifen und in den Fokus stellen, das sich manchmal auch bemüht, gerade dort nicht zu stehen im Fokus, sondern unbemerkt unter der Wahrnehmungsoberfläche agiert, aktionsbereit ist und die Beteiligten in schwierigen Gesprächen oder in schwierigen Situationen leitet, ohne dass die das merken oder zumindest merken sollen. Das Thema ist Scham. Und Scham als Gefühl, als soziales Ereignis hat in der Konfliktbearbeitung, sowohl in der Mediation, aber auch natürlich in der Einzelberatung, zuweilen eine eher unterbeleuchtete Stellung. In den letzten Jahren wurde dazu aber nicht nur viel publiziert, sondern auch in Trainings, in Seminaren dazu vermittelt. Und das ist Anlass, sich mit einem Kollegen zu unterhalten, der das Thema frühzeitig aufgegriffen hat und für die Beratungsarbeit, für die Supervisionsarbeit zumal die angemessene Bedeutung herausgearbeitet hat. Ich begrüße hier im Podcaststudio Herr Dr. Stefan Marx. Hallo, Herr Marx.
Hallo, Herr Weigel.
Herr Marx, ich würde mit Ihnen heute relativ schamlos über das Thema Scham sprechen wollen und zunächst zu Ihrer Person und wie Sie zu dem Thema gekommen sind oder wie Sie das Thema angepackt und aufgegriffen haben, finde ich nochmal interessant. Denn das ist ja ein Thema, das lange Zeit eben sehr schambehaftet auch, ich sag mal so, sein Unwesen getrieben hat. Und wenn ich sage, frühzeitig haben Sie das, dann meine ich auch wirklich sehr früh, wenn ich das richtig recherchiert habe. Herr Marx, wie sind Sie zum Thema Scham als Sozialwissenschaftler, als Supervisor gekommen?
Das ist eine ganz spezielle Geschichte. Und zwar war das im Jahr 1998. Das passierte im Rahmen eines großen Forschungsprojekts, das ich damals gegründet hatte, um eine Frage zu erforschen, die mich zeitlebens immer ganz stark umgetrieben hat. Ich bin 1951 geboren und die eine Frage hat mich immer ganz stark umgetrieben. Wie war der Nationalsozialismus möglich? Was fanden die Leute damals so toll an Adolf Hitler? Habe ich lange nicht verstanden. In meiner Schulzeit war das kein Thema. Um eine Antwort zu kriegen, habe ich in den 70er Jahren Politik, Psychologie und Neue Geschichte studiert und ich habe vor allem die Fachliteratur über den Nationalsozialismus vorwärts, rückwärts studiert. Aber es hat mir nie wirklich eingeleuchtet, die Fachliteratur. Es hat nie Klick gemacht. Auch nicht in den folgenden Jahren, drum eben 98 ein eigener Zugang mit diesem Forschungsprojekt. Wir waren 10 Forscher-Interviewer, wir haben Interviews mit ganz normalen alten Menschen, Männer und Frauen, die Hitler toll fanden, Nazi-Anhänger, eine Bevölkerungsgruppe, die bis heute in der Forschung fast völlig übergangen wird. Es gibt sehr viel Forschung, zum Beispiel über Adolf Hitler, aber die haben immer besonderes Charisma Adolf Hitlers gesucht.
Eine starke Psychologisierung, weniger sozialwissenschaftlicher Zugang.
Oder eben Fakten, Daten, Zahlen. Aber da kriegen wir auch nichts raus. Aber um rauszukriegen, warum Hitler so populär war, müssen wir nicht Hitler noch detaillierter erforschen, sondern, finde ich, ganz einfach die Anhänger befragen. Viele Leute fanden das gar nicht so gut, dass wir das machen. Einige Kollegen im Hochschulumfeld haben den Kontakt mit mir abgebrochen. Das hat mich jetzt nochmal neugierig gemacht. Wir fingen also an, Interviews mit diesen Nazi-Anhängerinnen zu führen und auszuwerten. Aber zunächst fiel uns gar nichts auf, nichts Neues. Hat lange nicht Klick gemacht.
Aber diese Interviewpartner saßen dort auch in ihrer Selbstidentifikation oder Selbstbeschreibung. Ich war damals Anhänger. Also das war keine Zuschreibung, sondern auch Selbstbeschreibung.
Ja, die haben sich auch freiwillig gemeldet dazu. Aber wir haben gemerkt, dass wir oft ganz komisch aus Interviews rauskamen. Durch den Wind, verwirrt, nicht gut beieinander, sodass klar war, wir Interviewerinnen brauchen dringend Supervision und Teamsupervision. Und in einer Teamsupervision passierte das ein Satz. Einer der Interviewer sagt, dass er sich schämt für bestimmte Interviews. Andere haben sich angeschlossen. Ich wusste es von mir auch. Und als dieser eine Satz fiel, habe ich spontan in die Hände geklatscht. Ich wusste irgendwie, jetzt habe ich den Schlüssel endlich gefunden zum Verständnis des Nationalsozialismus.
Und er schämte sich für seine Interviews oder für das, was er im Interview gehört hat?
Ja, es war zunächst mal ein Gefühl, Scham. Ganz überraschend, wir haben das überhaupt nicht auf dem Bildschirm gehabt. Ne? Wie Sie auch sagten, das war für uns auch vorher kein Thema. Wir haben es als Gegenübertragung interpretiert. Das heißt, irgendwas von der Dynamik des Nationalsozialismus ist bei uns gelandet in Form von Scham. Ich habe es aufgegriffen, die Fachliteratur, die Forschung über Scham zusammengetragen und dann einen Blick auf die Interviews geworfen. Dann hat es ganz groß Klick gemacht. Dann habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, wie das damals möglich war. Explizit tauchte das Wort Scham überhaupt nicht auf in den Interviews. Aber wenn man das Thema Scham im Kopf hat und dann so bestimmte Themen, bestimmte Begriffe fallen einem dann plötzlich wirklich ins Auge.
Ich meine, der Vergleich ist jetzt wahrscheinlich wirklich eine große Brücke, aber ich würde das ähnlich sehen in der Konfliktbearbeitung von Mediation, wo eben die Besonderheit doch ist, dass beide Parteien da sind, wissend, dass es um einen Konflikt geht und häufig auch, gerade wenn es auch um Familienmediation geht, da ist es ganz explizit, Scham vorherrscht, dass man es als Familie, als Eltern so weit getrieben hat. Jetzt mal ganz salopp gesagt. Also und auch dort ist der Begriff Scham kaum hörbar. Ich kann das jetzt nicht generalisieren für alle Mediatoren und so, aber das wäre auch meine These. Und das ist das, was Sie auch im großen gesellschaftlichen Kontext von Nationalsozialismus erkannt haben.
Wir als Mediatoren oder in unserem Projekt als Interviewer, wir sind Zeugen und wir spüren die Scham. Die teilt sich uns mit und das ist das Entscheidende. Gerade die Scham, ein stark zwischenmenschliches Gefühl. Diese Eigenschaft der Scham kam durch den Begriff des Fremdschämens, taucht ins Bewusstsein. Gibt es natürlich schon länger. Ob wir es merken oder nicht, es findet statt. Wir spüren die Scham des Gegenübers. In unseren Interviews spürten wir die untergründige Scham, die nie verbalisiert wurde, aber wir haben es gemerkt. Und zusätzlich geschah noch Beschämung auch gegen uns.
Bevor wir das übertragen, weil Sie ja die Interviews nochmal angeschaut haben und das Wort so als solches nicht aufkam oder das Thema, was waren Ihre Kriterien oder Elemente, wo Sie merkten, da ist doch das Thema, es ist nur nicht benannt. Wie zeigt sich es für Interviewer, dass das Thema Scham im Raum war?
Naja, über die Spiegelneuronen bekommen wir die Schamgefühle mit, wenn wir Zeuge sind. Das schreibt ja auch Joachim Bauer sehr schön in seinem Buch, Warum ich fühle, was du fühlst. Wenn wir Zeugen sind von der Entwürdigung 50 oder 80 Meter entfernt, über die Spiegelneuronen erleben wir das mit als Beobachter, 50 oder 80 Meter entfernt. Fürs Merken oder nicht, es findet statt. Das ist auch irgendwie eine großartige Eigenschaft der Scham. Denn unsere Kultur tut ja so, wir sind ja hier in so einem Meeting, ne? Ich sehe Sie, ich sehe ein Bild von mir und dazwischen ist so eine Grenze. Und das stimmt ja gerade im zwischenmenschlichen Bereich nicht. Gerade die Scham ist ein zwischenmenschliches Gefühl. Ich fühle, was du fühlst.
Ein soziales Phänomen. Scham wird vor jemanden empfunden, weniger allein, sondern auch in der vorgestellten, ich schäme mich vor dir, vor den anderen, weniger sozusagen, dass ich das alleine für mich tue, sondern ich habe eine Norm übertreten oder ein Ideal nicht erreicht oder einen Fehler begangen dahingehend. Und Scham wird, zumindest so wie die Literatur es aufgreift, doch immer eher in Bezug auf jemanden anderen genommen, daher eine soziale Aktion. Würden Sie dem so mitgehen?
Also Scham ist nicht gleich Scham. Ich halte es für sehr fruchtbar zu differenzieren, die vier Grundformen der Scham, wie ich es nenne. Und es kann ganz wichtig sein, in der Arbeit mit Menschen zum Beispiel Mediation gespürt zu kriegen, geht es jetzt eher um diese oder um jene Art von Scham. Vielleicht passt gerade, dass ich kurz vorstelle.
Genau, springen wir rein.
Also ich betrachte die Scham als eine Art Seismograph. Seismograph zeigt, hier waren Erdbeben und so zeigt die Scham, wenn darunterliegende Grundbedürfnisse verletzt würden. Und die erste Form von Scham, wenn ich missachtet werde, wie Luft behandelt, ignoriert, übersehen werden. Wie schmerzhaft das ist, zeigt die deutsche Sprache mit dem Ausdruck jemanden schneiden. Das kann in personaler Weise oder in struktureller Weise geschehen. Ab Mitte des zweiten Lebensjahres, die zweite Art von Scham, geht es um Schutz, wenn etwas, was intim ist, körperlich, seelisch, öffentlich wird. Das ist natürlich klassisch in der Mediation, wenn die Intimität von mir und meiner Partnerin, zum Beispiel, in der Mediation plötzlich ist eine neue Person dabei. Ist ja auch eine Intimitätsverletzung, könnte so erlebt werden. Also was, das ist schon mal sehr diffizil. Dritte Form von Scham geht es um, was denken die Leute, wenn das die Leute sehen, wenn ich die Normwerte, Erwartung der anderen verletzt habe, der Familie, der Sippe, der Kultur und so weiter. Wenn ich befürchten muss, als verrückt oder nicht normal zu gelten, wenn ich befürchten muss, Zugehörigkeit zu verlieren. So, und das Vierte, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Es gibt auch eine Scham, die nichts mit außen zu tun hat. Wenn ich selber in den Spiegel blicke, was habe ich getan? Gewissensscham oder moralische Scham. ich kann in meinem Umfeld leben, wo es okay ist, meine Partnerin zu betrügen oder fremd zu gehen. Aber es kann trotzdem sein, dass ich mich vor mir selbst schäme. So jemand möchte ich nicht sein. So, das kann jetzt sehr wichtig sein, in der Arbeit mit Menschen gespürt zu kriegen, geht es mehr um diese oder jene.
Wenn ich diese vier Formen nehme, zum einen, der Ausgangspunkt von Scham wird nicht allein in der Verletzung einer Norm, die prinzipiell anerkannt wird, gesehen. Sie kann auch aufkommen, Scham. Das habe ich so aus den ersten Stufen oder ersten Dimensionen jetzt rausgenommen. Allein, dass ich sichtbar gemacht werde, was mein höchstpersönlich intimes Gut ist, das kann mich schon beschämen. Ich muss nicht mal die Idee haben, dass ich einer Norm nicht genüge.
Genau.
Ach, das finde ich also ein weites Verständnis von Scham.
Wenn ein privater Konflikt zwischen mir und meiner Frau plötzlich von einer dritten Person sichtbar wird, kann das Schamgefühle auslösen.
Zweifelsohne, ja, absolut. Ich hätte bisher sozusagen Scham dort eingeordnet, weil es in meinem Verständnis oder in dem kulturellen Verständnis, in dem ich mich befinde oder der Person, die das sieht, denke, das ist nicht okay, dass Eheleute sich streiten. Die haben sich zu vertragen, so, ne? Die haben vernünftig zu sein oder wie auch immer. Und diese soziale Norm verletzt zu haben, hätte die Scham begründet. Aber das scheint mir sozusagen stark auf die soziale Norm bezogenes Verständnis zu sein. Und Sie sagen, das braucht es eigentlich nicht.
Naja, das sind zwei verschiedene Arten von Scham. Nehmen wir an, ich wohne eng in einem Mehrfamilienhaus, dünne Wände zum Nachbarn. Und wenn wir streiten, dann kriegen die Nachbarn mit. Das ist mir peinlich. Aber selbst wenn wir in der Wüste wären, meilenweit kein anderer Mensch, und wir streiten uns auf eine böse Weise, auf eine fiese Weise, wie es ja manchmal zwischen Ehepartnern geschehen kann, dann schäme ich mich vor mir. So jemand möchte ich nicht sein. Das ist eine andere Scham.
Wir können ja auch ein bisschen abgrenzen. Ne? Sie nannten auch gerade die Peinlichkeit, dass jemand was peinlich sein kann oder dass ich verlegen bin, ob da eine Abstufung ist oder ob das was anderes ist. Ich glaube, das ist eine sehr definitorische Fragestellung. Und da würde ich eher sozusagen mit Ihnen dranbleiben wollen, wie Sie Scham verstehen und wie Sie das auch dimensionieren und was das für Rückschlüsse hat für die Bearbeitung dann von schwierigen Situationen oder eben Konfliktsituationen, gerade wenn es nicht benannt wird von den Beteiligten. Ich weiß nicht, ob Sie den Eindruck teilen, Sie haben sehr viel mit Supervisoren gearbeitet, also sind in dem Beratungsfeld bewandert und zu Hause. Das Thema Scham auch immer im Fokus behalten, auch nach Ihren Forschungsarbeiten zum Nationalsozialismus. Wenn man dann über Scham redet und das dann auch manchmal schon so ein bisschen Modethema wird, dass das so eine monströse Situation ist. Man will jetzt auf gar keinen Fall beschämend wirken als Coach, als Mediator und man wird dann wie auf Eier treten, nicht mehr kraftvoll. Ist das etwas, was Sie auch erlebt haben? Willst auch du einen besseren Umgang mit Konflikten erlernen? Dann ist vielleicht unsere Mediations- oder Coaching-Ausbildung etwas für dich. Wir starten regelmäßig im März und eine Mediationsausbildung auch noch zusätzlich im Oktober eines jeden Jahres. Informier dich auf unserer Webseite, kontaktiere uns und wir können schauen, ob das das Passende ist. Und jetzt geht's mit dem Podcast weiter.
Ja, ja, natürlich. Ich erzähle mal eine Geschichte, um das Dilemma zu zeigen. Ein Bekannter von mir hat mal erzählt, er und seine Frau, sie haben ihren Sohn mit dessen Familie besucht. Und im Lauf dieses Wochenendbesuchs hat der Enkelsohn die Oma gehauen. Und irgendwann sagt die Oma zum Enkelsohn, Lukas, hör auf, du tust mir weh. Und jetzt schämt sich der kleine Lukas. Und der sich schämende Lukas kommt zum Opa und kuschelt sich so in den Arm. Und dann sagt der Opa, Lukas, du brauchst dich aber nicht zu schämen. Würden wir so umgehen mit Trauer? Ein Kind trauert, weil die geliebte Schwester gestorben ist. Du musst nicht traurig sein. Natürlich darf ein Kind trauern. Genauso denke ich, dass Lukas sich schämen darf. Denn weil die Scham so schmerzhaft ist, steckt für Lukas potenziell die Entwicklungschance drin. Das tue ich nie wieder. Aber ich glaube, das Problem war hier, dass der Opa das nicht ausgehalten hat. Wenn der Opa in Kontakt wäre mit einer Scham, könnte er seinem Sohn eine Haltung gegenüber vermitteln. Lukas, ich kenne die Scham, ich weiß, wie sie sich anfühlt. Willkommen, hier darfst du sein mit deiner Scham. Ich nehme dich ernst mit deiner Scham einerseits. Ich werde sie nicht banalisieren, du brauchst dich nicht zu schämen. Andererseits werde ich dich aber auch nicht zusätzlich beschämen. Das ist nämlich die lange Erziehungstradition, aus der wir kommen. Über Jahrhunderte war Erziehung gleich beschämend. Schüler wurden geschlagen, gedemütigt und so weiter. Und aus dieser beschämenden Pädagogik sind wir im Laufe der letzten Jahrzehnte ins Gegenteil gesprungen. Du brauchst dich nicht zu schämen.
Wenn der kleine Bub verstehen würde, ich brauche mich nicht zu schämen, weil das, was ich getan habe, nicht schlimm war, dann hätte man sozusagen die konstruktive Wirkung von Scham praktisch weggemacht. Und der Sinngehalt wäre sozusagen besser, das ist okay, dass du dich schämst. Wir wissen, dass das weh tut. Wir kennen das auch. Und genau. Willkommen in der menschlichen Familie. Das ist etwas, woran wir lernen können.
Aber diesen Raum, den Raum der Würde, so nenne ich das, diese Haltung kann ich nur dann zur Verfügung stellen, wenn ich selber in Kontakt bin mit der Scham. Wenn ich bei mir selber die Scham weghaue, dann kann ich diesen Raum nicht zur Verfügung stellen. Willkommen, hier darfst du sein mit deiner Scham. Übertragung auf Mediation, das ist genau die Haltung, um die es mir geht. Wenn wir als Mediatoren eine Haltung haben, willkommen, hier dürfen Sie sein mit Ihrer Scham. Ich nehme Sie ernst mit Ihrer Scham einerseits und ich werde Sie nicht zusätzlich beschämen, lächerlich machen und so weiter.
Da möchte ich kurz sozusagen von der anderen Seite nochmal dazustoßen, weil dieses Lernelement, das in der Scham steckt und es tut halt weh, sich zu schämen oder ein schamhaftes Verhalten an den Tag gelegen zu haben, dass wir dann sagen, ich mache das nicht mehr. Das ist es mir nicht wert.
So jemand möchte ich nicht sein.
Da ist ja der Gedanke wirklich sehr nah zu sagen, ah, okay, wenn Menschen so lernen, dann beschäme ich andere, damit bestimmtes Verhalten erfolgt und anderes nicht, was ja dann zu einer Pädagogik, zu einer dunklen Pädagogik, wie sie auch genannt wird, führt. Aber an sich ist der Gedanke total naheliegend. Das ist also nicht unbedingt, dass das böse Menschen machen, sondern sie haben gelernt, Scham ist ein Lernbooster.
Ja, ja. Aber die Gefahr ist, dass ich meine eigene Scham versuche loszuwerden, indem ich andere beschäme. Ich unterscheide zwischen Scham, Beschämung und Scham zumuten. Das haben Schweizer Schulpsychologen beobachtet, dass viele junge Lehrpersonen gehen in die Schule und die haben so sehr den Wunsch, ihre Schüler nicht zu beschämen, bessere Lehrer zu werden, als sie selbst erlebt haben.
Ist genauso erfolgreich, wie nicht wie die eigenen Eltern zu werden. Ist genauso erfolgreich.
Genau.
Aus lauter Angst. Ich werde nie so wie mein Vater.
Und die Kunst besteht denn darin, ja, manchmal müssen wir Stopp sagen oder Halt oder Grenzen aufwehren und das in einer nicht beschämenden Weise zu tun. Trotzdem kann das Scham auslösen, das müssen wir aushalten und zumuten. Aber wenn dieses Stopp in nicht beschämender Weise stattfindet, in einem würdevollen Kontext, können das ganz wichtige Lernimpulse sein.
Und damit wäre sozusagen auch wieder die mittlerweile alte Wahrheit schon auf dem Tisch. Ich muss mich mit mir selber beschäftigen, wenn ich anderen hilfreich zur Seite stehe. Ich muss über meine eigene Scham, über mein eigenes soziales Verständnis und die Normen, die mir wichtig sind, aber nicht nur kognitiv, sondern die ich auch mitgenommen habe aus Erfahrungen, über die muss ich im Klaren sein, damit ich Beschämungssituationen konstruktiv nutzen kann. Das heißt dann auch, Beschämungssituationen sind völlig normal, ähnlich wie Konflikte normal sind in der Bearbeitung von Konflikten. Man muss damit rechnen, dass sie da sind.
Und solange die Scham nicht da sein darf, wird sie sich in anderer Weise zeigen. Und das ist das Schwierige. Ich unterscheide zwischen oberflächlicher und tiefer Scham, gesunder Scham und traumatischer Scham. Bei Konflikten können wir sicher sein, dass in vielen Situationen mindestens eine Person ist, die ganz viel Scham erlebt. So. Traumatische Scham bedeutet, das wird auch im Gehirn erlebt als Überlebensangst. Das ist so schmerzhaft, dass alles andere weniger unerträglich ist. In der Forschung heißt das Scham-Abwehrmechanismen. Weil die Scham so schmerzhaft ist, springe ich in eine andere, weniger unerträgliche Verhaltensweise. Und da gibt es viel mögliche geschlechtsspezifische Männer, Frauen, Männer eher in das Aggressive. Andere werden beschämt, verachtet, lächerlich gemacht, zum Gespött gemacht. Und Frauen traditionell eher in dieses Selbstverletzende, sich klein machen, sich verbergen. Und was häufig ist, wenn die Scham nicht bemerkt ist, wenn sie sich indirekt zeigen muss, dass die sich eben in abgewehrter Form zeigt, dass entweder wir als Mediatoren Zeuge sind, wie die Partner sich gegenseitig beschämen, oder eventuell werden wir als Mediatoren kriegen die abgewehrte Scham. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt, dass häufig und typischerweise Helfende die abgewehrte Scham ihrer Klienten, Klientinnen, Patienten abkriegen. Das ist eine große Herausforderung. Und viele Mediationsprozesse kommen gar nicht erst in Gange, weil die Scham so groß ist. Oder werden nach dem Erstgespräch abgebrochen.
Das finde ich einen wichtigen Punkt. Das ist in der Mediation ja ganz sozusagen tatsächlich die große Hürde, in die Mediation zu kommen. Ja. Die meisten Konflikte tun das nicht. Auch wenn die Hürde genommen ist, läuft meistens gut. Aber dass Mediation als Verfahren eine beschämende Situation empfunden werden kann und gar nicht das ist, was Mediatoren eigentlich wollen, ne? Raum der Würde, Raum des Mutes und Raum der Vernünftigkeit und Reflexion und eigentlich alles, was Mediatoren erstrebenswert finden. Aber für Konfliktparteien ist es zunächst mal mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Beschämungssituation. dass ein Dritter hinzukommt, der auch nicht einmal angreifend wirkt, der nicht einmal verurteilend ist. Vielleicht ist der da sogar auch noch eine Pointe drinne. Es lässt sich vielleicht mit Scham besser umgehen, wenn man angeklagt wird und sich verteidigen kann, als dass jemand dort ist und sagt, willkommen. Dann steht man da mit seiner Scham. Das ist eine Dimension dieser Problematik, dass die Konflikte nicht in eine Mediation kommen, was ja die meisten Konflikte sind, die mir bisher gar nicht im Sinn kamen. Dass es an sich zunächst auch eine Beschämungssituation sein kann. Und paradoxerweise das Gegenteil ist, was Mediatoren über Jahre hinweg beschworen haben. Und eigentlich auch gedachten, das müssten doch alle wollen, in eine solche Situation zu kommen, wo sie in Ruhe selbstbestimmt ihre Konflikte bearbeiten können. Würden Sie sagen, dass vor Gericht mit dem Schampotenzial von Konflikten besser umgegangen werden kann, im Sinne von ausgewichen werden kann, wenn ich halt angeklagt werde, wenn ich beschuldigt werde und ich kann mich dagegen verteidigen?
Oh, mit Gericht, da kenne ich jetzt zu wenig aus.
Die These wäre sozusagen, wenn ich in ein Verfahren komme, wo es dann um Anklage und Gegenanklage, um Verteidigung und Rechtfertigung geht, dass das eine Wunder, also in Anführungsstrichen wunderbares Verfahren ist, um nicht über Scham zu reden.
Ja, aber sie ist damit nicht weg, sondern zeigt sich ja trotzdem. Ne? Was ich eine große Gefahr finde, ist, wenn der Angeklagte schon so ein Zeichen von Scham zeigt, dass es oft strafmildernd wirkt. Wir kennen ja das ja alle im Gerichtsverfahren. Ne, im Fernsehen, Gerichtsverfahren und dann die Angeklagten dann so reinkommen. Ne, sagt er, da ist ganz viel Scham.
Ja, genau, wollen nicht fotografiert werden, wollen nicht in der Presse vorgeführt werden.
Genau, und wie ich ja vorher versucht habe mit den vier Themen, das zweite ist ja Schutz. Ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich sein könnte, zu gucken, was von diesem Prozess ist öffentlich oder privat, was zu zweit, Mediator und Klient 1 und Klient 2 und was davon zu 3 oder was. Also so ein bisschen mehr gespielt zu kriegen, Öffentlichkeit oder so private Phasen, wo man sich vielleicht mal nähern kann.
Mir kommt sozusagen jetzt nochmal die Frage auf, nochmal dieses Gegenübergestellte, wenn also im Gerichtssaal die Scham der Beteiligten eher zugeführt werden kann zum Thema Empörung, Zorn, Rechtfertigung und dann das Thema wegfällt, wäre Mediation ein Raum der Würde, wo die Scham zur Sprache kommen kann. Was Konfliktparteien von außerhalb des Mediationsraums zunächst mal gar nicht wollen und hoffen irgendwie, da drum rumzukommen. Jetzt könnte man als Mediator auf die Idee kommen, ich muss das besonders einladend gestalten und benenne die Scham, dass das ganz normal ist, dass das halt dazugehört und dass das Raum bekommen kann. Aber ich habe den Eindruck, das wollen die nicht. Genauso wie der kleine Junge, der wäre nicht zum Opa gegangen, wenn er vorher gewusst hätte, jetzt fängt er mit seiner Scham an, dass die willkommen ist. Weil ich schäme mich ja. Ich will ja weg. Ich will ja im Boden versinken. Ja. Also man kann nicht jetzt einfach sagen, als Opa, okay, ich weiß jetzt Bescheid, beim nächsten Mal mache ich es besser. Der Junge wird dadurch nicht sich willkommener fühlen, weil er sich eben beschämt fühlt. Also wir müssen auch akzeptieren, dass derjenige verschwinden will. Wie kann man damit gut umgehen?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir als Helfende, als Berater, als Mediatoren das Thema auf dem Bildschirm haben. Ich kriege zum Beispiel häufig die Rückmeldung, also manchmal ist es hilfreich, den Begriff Scham auszusprechen. Ich habe schon erlebt, dass Menschen sagen, ich habe zufällig das Wort irgendwo gesehen. Stimmt, da gibt's ja noch was. Das Wort hat ja gerade wegen der jahrzehntelangen Tabuisierung was ganz Wuchtiges. Kann viel zu viel sein. Also wenn wir überhaupt den Begriff Scham verwenden, schreibt Michael Hilgers, braucht es Taktgefühl, einen richtigen Zeitpunkt, auch sowas Altmodisches. Aber ich glaube, was ganz anderes ist viel wichtiger. Ich kriege häufig die Rückmeldung zum Beispiel von Psychotherapeuten, die ein paar Wochen nach einer Fortbildung über Scham rückmelden, seit ich im Kontakt bin mit dem Thema Scham, seitdem kommen meine Patienten viel häufiger mit ihren Schamgeschichten. Die kamen wahrscheinlich schon vorher, wir haben es vielleicht nicht gemerkt. Zumal schambehaftete Erfahrungen nur ganz andeutungsweise vorgebracht werden. Andeutungsweise. Und wenn wir nicht in Kontakt sind mit dem Thema Scham, merken wir das gar nicht und geben keine Resonanz und dann ist die Tür zu. Aber wenn wir in Kontakt sind, das merkt unser Gegenüber, dann geben wir die Resonanz. Ob wir dann den Begriff Scham verwenden oder nicht, ist zweitrangig. Wichtig ist, dass wir die Resonanz geben und das können wir dann, wenn wir in Kontakt sind.
Das leuchtet mir sofort auch ein bei den Beratungsformaten Klient und Supervisor, Coach, Therapeut. Also wo ich schon das Gespräch auf eine schambehaftete Situation bringe oder damit rechnen muss, der andere wird es merken. Und das ist okay in dieser Zweierpersonen-Setting. Mhm. Bei der Mediation finde ich, ist diese Situation so frontal. Ich gehe da mit meinem Konfliktpartner hin, also mit dem ich mich gefetzt habe, wo ich vielleicht auch meine Scham in Form von Wutausbrüchen, Zorn, Selbstverletzung versucht habe zu verdecken. Ich werde auch einen Teufel tun, als in diese Situation zu gehen. Wie können Mediatoren damit umgehen? Mir scheint, dass Mediatoren dort nochmal eine wirklich andere Aufgabe haben als oder anders angehen müssen als vielleicht der Berater einer Einzelsitzung.
Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Also da sind Sie die Fachperson. Ich bin selber kein Mediator, aber ich glaube, zu früh in die Dreier-Situation oder in eine Gerichtssituation zu gehen, das halte ich für hochproblematisch.
Also das wäre dann das Plädoyer für Einzelgespräche vorher, um zu schauen, wie ist das Thema da wirklich verortet.
Und das kann ja sein, dass sich mein Gegenüber, ein Klient, schämt für etwas, was für mich ganz unproblematisch ist. Hat auch was Individuelles. Also kann man nicht sagen, meine Schamthemen, das sind dieselben von meinem Gegenüber. Ja. Können anders gelagert sein. Und dann auch ein Gespür zu kriegen. Geht in so kleine Sachen. Ne? Ich habe ja von Anerkennung und Schutz gesprochen, die ersten beiden Themen. Das bedeutet auch, nimm mal einmal so ein Vorgespräch. Für manche Klienten mag das Thema Anerkennung ganz wichtig sein. Die brauchen den Blickkontakt. Da ist dann hilfreich, die Stühle so zu setzen, ich und meine Klientin oder so, 2,5 Meter Blickkontakt, Augenhöhe. Aber für manche mag Blickkontakt schon viel zu viel sein. Dann ist dann viel sicherer, die so nebeneinander zu sitzen und größerer Abstand. Ich weiß zum Beispiel, dass manche Schulsozialarbeiter Corona Lockdown benutzt haben, um mit schwierigen jungen Menschen mal so nebeneinander durch den Park zu gehen, ne, weil dieser Blickkontakt viel zu viel ist. Es geht wirklich um diese kleinen, scheinbar kleinen Dinge der Zwischenmenschlichkeit, die ganz viel Luft machen, ganz viel Würde bringen oder kaputt machen. Oder ein anderes, wirklich kleines, scheinbar kleines Beispiel. Es macht einen Unterschied, ob ich in einem Beratungsprozess sage, haben Sie noch eine Frage oder welche Fragen haben Sie noch?
Bei dem einen kann ich nur Ja oder Nein sagen. Auch wenn ich die Einladung spüre, wenn da was ist. Bei der anderen ist schon eine Unterstellung oder auch einfach die Vermutung, da ist noch eine Frage. Und jetzt ist der Raum, sie zu stellen und es ist einladender.
Genau. Dass wir das nicht vergessen, halte ich für wichtig. Es gibt das Konzept der Entschuldigung.
Ein Ritual, um mit Scham und Schuld umzugehen.
Genau. Also Scham an sich hat was Bleibendes. Manches relativiert sich, aber manches bleibt. Das ist nicht gerecht, wenn Opfer von Folter, Vergewaltigung oder Missbrauch mit massiven Schamgefühlen zurückbleiben. Es hat was Bleibendes. Und dann kommt plötzlich dieses Konzept der Entschuldigung. Idealerweise kann ich eine Schuld abtragen wie finanzielle Schulden auf der Bank. Ich habe Verbrechen begangen, 2 Jahre Gefängnis, nach dem Gefängnis bin ich meine Schuld juristisch los. Aber das mit dem Entschuldigen ist oft nicht so einfach. Beobachte so eine Banalisierung von Entschuldigungen. Nehme an, ich hätte meine Frau misshandelt. Unsere Umgebungskultur sagt, es würde reichen, wenn ich ihr sage, sorry, ich entschuldige mich. Immer noch nicht gut. 100 rote Rosen, Entschuldigung, zum 3. Mal ist immer noch nicht gut. Nein.
Was willst du denn noch? Ich habe mich entschuldigt. Ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben, dass das praktisch nicht möglich ist, sich selbst zu entschuldigen.
Genau.
Das muss der andere machen.
Vielleicht ist das ganze Konzept der Entschuldigung ein Schamabwehrmechanismus. Wenn Konflikte zu häufig wegentschuldigt werden, wird das Entwicklungspotenzial der Scham zugeschüttet. Weg vom Tisch, weg damit.
Also der Begriff, und das ist wirklich die Alltagssprache und das Herkommen des Begriffs, der da eine Unterscheidung macht. Aber Entschuldigung heißt ja tatsächlich, es wird entschuldet. Und wie das beim Geld auch so ist, das kann nur der Gläubiger durch Annahme der Nachzahlungen oder eben hier durch die Annahme der Bitte um Entschuldigung. Also der Schuldner kann nur drum bitten, bitte entschuldige mein Verhalten, bitte entschuldige, was ich dir angetan habe. Ich anerkenne, dass ich dir was angetan habe und ich bitte dich um Entschuldigung. Und es ist das Risiko, dass der Verletzte sagt, tut mir leid, das kann ich nicht entschuldigen. Da stehst du jetzt da mit deiner Bitte um Entschuldigung, aber ich muss sie ausschlagen.
Ja, und das ist vor allem dann der Fall, wenn das nicht zu einer Veränderung geführt hat. Denn die Botschaft der Scham ist, ich blicke in den Spiegel, ne, bei Adam und Eva. Oh, wir sind nackt. Sie bekleiden sich daraufhin. Übertragen, ich habe Unrecht begangen. Ich blicke in den Spiegel. Mein Gott, so jemand möchte ich nicht werden. Und erst wenn ich ein anderer geworden bin, und das ist die Aufgabe der Scham, so jemand möchte ich nicht sein, wenn ich ein anderer geworden bin, dann macht es Sinn, um Entschuldigung zu bitten, Wiedergutmachung anzubieten. Und dann können wir vielleicht weitergehen zusammen, aber als Veränderte. Und dieser Impuls, ein anderer zu werden, das kommt aus der Scham.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Wolfgang Schmidbauer wäre, der darauf hinweisen würde, dass die Scham schon das Zeichen ist, der zukünftigen oder jetzt schon existenten Person, die genau so nicht ist. Also Scham schon als Anzeichen, es gibt diesen Anteil schon, der sagt, so will ich nicht sein. Und damit bin ich auch schon nicht mehr so. Ich muss mich jetzt nur noch dran halten, was dann schwer genug ist. Diese, sag ich mal, konstruktive Element oder Moment von Scham, der ist teilweise so klein oder so verschüttet auch in der Diskussion um Scham, das finde ich besonders wichtig und erleichtern auch, dass das da ist, dass sie das auch betonen. Ansonsten kriegt dieses Scham und Beschämen so eine, ja, ich sagte es schon auch zum Anfang, so eine große Bedeutung, dass man als Berater, Mediator oder so nur noch darauf bedacht ist, jetzt bloß nicht beschämen.
Genau.
Und nicht noch eins draufsetzen, so, ne? Da hätte man ja gar keine Lust mehr, diese Arbeit zu machen, die eigentlich so schön sein kann.
Ja, deswegen unterscheide ich auch zwischen beschämen versus Scham zumuten. Ja, wenn ich einem Schüler, der einen Fehler gemacht hat, sage, das ist nicht in Ordnung, dann mutet das Scham zu, aber es ist nicht beschämend. Beschämend wäre zu sagen, du Scheißkerl oder was weiß ich. Oder der Junge, der seine Oma gehaut hat. Das macht einen Unterschied, ob die Oma sagt, Lukas, hör auf, du tust mir weh. Das ist keine Beschämung, aber es löst Scham aus versus du Dreckskerl, hör endlich auf, ne?
Das macht man nicht. Die Oma wird nicht geschlagen. Ich hatte so eine Situation mit meinem kleinen Sohn vor kurzem gehabt. Der hat ja Pistole gespielt und kam zu einer fremden Oma und hat natürlich da auch sie willkommen geheißen mit ordentlichem Abknallen. Ja, das war heftig. Und zwar für ihn, aber auch dann für mich als Vater, der da offensichtlich versagt hat. Und damit war Scham nicht wegzureden. Und es war auch eine Situation, wo ich schnell merkte, wie Scham zugeführt werden kann zu Empörung und Wut. Denn die kam dann bei mir auch auf. Dieses ambivalente, gleichzeitig auch Dilemma. Denn es ist ein Punkt da, ja, richtig, ist ein Problem, aber es war auch nicht sozusagen annehmbar, sich da zu Boden zu werfen, sondern es war auch eine Form von Kontaktaufnahme. Wir waren zu Beginn uns einig, dass wir mit Sicherheit etwas liegen lassen müssen bei dem Thema und nicht alles ansprechen können. Vielleicht haben wir was noch nicht angesprochen. Da würden wir uns in Grund und Boden schämen nach Abschluss des Podcasts, wenn wir das nicht angesprochen hätten. Jetzt ist noch die Gelegenheit, das zu verhindern. Was müssen wir Mediatoren wissen? Was müssen wir beachten? Was wäre gut, was wir tun? Und vieles ist schon deutlich geworden, aber was können Sie uns noch mitgeben für unsere Arbeit, für unseren Umgang mit Konfliktparteien?
Es gibt ja verschiedene Abstufungen von Scham. Es gibt gesunde Scham. Ich vergleiche das gerne auch mit der Metapher des Flüssigkeit und ein Gefäß, wenn ein Glas halb voll ist, versus traumatische Scham, wenn ein Ich überflutet wird mit Schamgefühlen. Und solange die Scham mein Gefäß halb voll ist, kann ich gut damit umgehen. Ja, es ist schmerzhaft. Ich schäme mich ja. Aber ich kann damit umgehen. Aber wenn wir überflutet werden, geraten wir in Zustand von existenzieller Angst. Dieselbe Gehirnregion aktiv wie beim Ertrinken, denn deswegen auch die erstaunlichen Reaktionen, dass Menschen um sich schlagen oder eben pumpig oder aggressiv werden, extrem oder eben selbstdestruktiv werden, sich verstecken, ihre Talente nicht zeigen, sich ganz klein machen, ganz angepasst sind oder eben beides zusammen aggressiv gegen andere und gegen sich selbst, zum Beispiel Amoklauf von Emstetten und existenzielle, also traumatische Scham kann dazu führen im Extrem, dass manche Menschen sich so vergraben in einem Abgrund von Groll, unerreichbar, Hass und nur nach Schießen, Ressentiment, wie Wurmser schreibt, Grundgefühl unserer Zeit, ein Gefühl, das glaube ich gerade von rechts sehr viel massiv abgeräumt wird. Und wenn jemand in so einem Abgrund ist, lieber verreck ich, lieber soll die Welt zugrunde gehen, als dass ich einen Fehler zugebe, ne? Ein Fehler als traumatische Beschämung erlebt wird. Ne? Und manche Konflikte sind so. Die machen lieber ihre Existenz kaputt. Die ruinieren sich finanziell durch Gerichtsverfahren. Das ist dann viel, viel Arbeit. Da geht es dann wirklich ins Therapeutische. Wenn wir als Mediatoren so einen Raum der Würde, wie ich das nenne, wo der Schampegel sinkt, es geht ja gar nicht um Scham weg, da braucht es viel Vorbereitung, ehe die beiden Konfliktparteien überhaupt zusammenkommen können.
das ist tatsächlich anschlussfähig, dass Konfliktparteien oder beschämte Menschen sich das was kosten lassen, dass das nicht zutage kommt oder dann auch in zerstörungs- und destruktive Verhaltensweisen gehen. Herr Marx, vielen Dank für das lehrreiche und hochinteressante Gespräch zum Thema Scham.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre sehr interessante Anfrage, für Ihre sehr freundliche, wertschätzende Begleitung. Bin sicher, in den nächsten Stunden kommt das, was mir gefehlt hat. Aber das ist die Scham gegenüber den eigenen Ansprüchen. Ich glaube, gehört auch dazu, dass wir barmherzig uns selbst gegenüber sein dürfen.
Wenn auf dem imaginären Zettel dann mehr als 5 Bullet Points stehen zum Thema, das hätte ich noch sagen müssen, dann machen wir eine zweite Sendung.
Okay, alles klar.
Herr Marx, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis bald.
Danke, Herr Weigel. Alles Gute.
Dr. Stefan Marx zum Thema Scham. Wir haben sowohl die problematischen Seiten im Umgang mit Scham besprochen, als aber auch den konstruktiven Kern dieses sozialen Phänomens, dieses Gefühls ins Auge genommen, so dass wir als Mediatoren und Konfliktberater einen guten Umgang finden können. Denn das ist zunächst mal nicht davon abhängig in Bezug zu den Konfliktparteien und Medianten, sondern wie wir mit dem Thema auf uns bezogen im Kontakt stehen. Das ist hoffentlich deutlich geworden, und wenn es da die ein oder andere Frage gibt von eurer Seite, dann lasst es mich gerne wissen. Ich werde das Thema weiter auf dem Schirm behalten und eure Unterstützung würde mir dabei umso mehr helfen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hier beim Podcast Gut durch die Zeit, dem Podcast für Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Für den Moment verabschiede ich mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFirma, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.